Nun, kaum noch einer will wissen, worum es an Weihnachten geht, oder? In unserer Zeit heute wissen viele Leute nicht einmal mehr, worum es geht. Sie haben es, wie der Ochse gesagt hat, vergessen. Sie sind überzeugt davon, dass Weihnachten das Fest der Liebe, der Fröhlichkeit, des Beschenkens und des Beschenktwerdens ist. Dass es eine stressige Zeit ist, ja, die mit dem 24.12. vielleicht endlich vorbeigeht, bevor die ganzen Retouren dann zurück in die Geschäfte gehen. Am 24.12. sitzt man dann gemütlich mit seiner Familie zusammen, freut sich über die Geschenke, oder hofft, dass jeder zufrieden ist und hofft vielleicht sogar, dass es wenigstens der einzige Tag im Jahr ist, an dem es keinen Streit gibt, weil es ja das Fest der Liebe ist. Die Vorbereitungen auf dieses Fest fangen heutzutage schon im September an. Ja, die ersten Lebkuchen, die ersten Weihnachtsslogans, der Konsum wird angekurbelt. Fröhlicher Kapitalismus, möchte man sagen. Und fröhliche Weihnachten aus den Augen verlieren. Wir klicken uns durch 1000 Sonderangebote, gehen zum gemütlichen und entspannten Sonntagsshopping, ja, rennen mit gefühlten 500.000 Menschen gleichzeitig durchs Lindencenter, gestern zum Beispiel. An Weihnachten geht es doch um Familie, Freunde, Freude, Glück und Geschenke. Zumindest ist das der Eindruck, den man heute sehr schnell bekommt. Und ich wette, wenn ihr auf die Straßen geht und nach dem Sinn von Weihnachten fragt, werdet ihr viele Leute haben, die dir euch so antworten und nur wenige, die euch eine gute, eine richtige Antwort geben können. Denn an Weihnachten, im ganzen Leben, geht es um Gott. Es geht nicht um den Menschen. An Weihnachten geht es nicht darum, wie vermeintlich gut Menschen sind oder was sie sich schenken. Es geht um Gott. Es ist eine gottzentrierte Weihnachtszeit. Gott ist der zentrale Mittelpunkt. Um Gott, der die Erde in 6 Tagen aus dem Nichts erschaffen hat. Um Gott, der sieht, wie kaputt diese Welt ist und dass eben nichts heile Welt ist. Auch wenn man sich das zu Weihnachten vielleicht einreden will. Es geht um Gott, der Mensch wurde. Wir haben es vorhin gesungen. Gott wurde arm für uns. Ein Mensch wie du, ein Mensch wie ich. Um Gott, der diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit er auf diese Erde kommt. Nun, zugegeben, Weihnachten ist kein biblisches Datum. Weihnachten ist kein biblisches Datum, den die Bibel irgendwie vorgibt. Weihnachten ist kein biblischer Befehl. Aber die Geburt Jesu läutet seine Menschwerdung ein. Sein Aufwachsen, sein Leben und dann das Ziel, warum er gekommen ist, nämlich schließlich zu sterben, aufzuerstehen, den Tod zu besiegen. Deshalb erinnern wir uns in diesen Tagen an die Ankunft unseres Retters. So lasst uns auf den schauen, um den es geht. Lasst uns nicht nur an Weihnachten auf den schauen, um den es geht, sondern immer. Lasst uns die gottzentrierte Weihnachtsgeschichte zusammenlesen. Diese findet ihr in Philipper 2. Da heißt es ab Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, demütigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Herrlichkeit, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Frage, die sich dir aufschließt, ist vielleicht, was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Wo steht hier was von Liebe? Wo steht hier was von Schenken, von Fröhlichkeit, von Besinnlichkeit? Worauf willst du hinaus, Sam? Was willst du mir eigentlich sagen? Nun, der Reihe nach. Zunächst spricht Paulus die Gemeinde in Philippi an. Das wisst ihr, das hört ihr, wenn ihr regelmäßig hier seid und auf die Predigten Sonntag für Sonntag hört. Dann hört ihr, dass er die Philipper anspricht und dass er möchte, dass sie gleich denken sollen wie Jesus Christus. Ihr sollt gleichgesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er fordert sie auf, den anderen höher zu achten als sich selbst, nicht auf das eigene bedacht zu sein. Und als nächstes zeigt Paulus eben diese Selbstaufgabe Christi, indem er seine Erhabenheit, seine Erniedrigung und Erhöhung in kurze und prägnante Worte zusammenfasst. Und so haben wir eine gottzentrierte Weihnachtsgeschichte. Gott wurde Mensch. Er wurde arm für dich, wurde arm für mich und es dreht sich um Gott. Es dreht sich um Gott, nicht nur jetzt in dieser Zeit, wenn wir uns an Weihnachten daran erinnern. Es dreht sich nicht nur um Gott in der Zeit, als er auf der Erde, als Christus gelebt hat, als er auf der Erde gewandelt ist, als Gott Mensch. Es dreht sich nicht nur um den Christus, der in der Krippe liegt, zum Mann heranwuchs und schließlich starb, sondern es dreht sich auch heute noch um Gott, um Jesus Christus, denn Gott hat Jesus Christus über alle Maßen erhöht. Und das ist eine unvorstellbare Geschichte, die sich kein Mensch ausdenken könnte. Auf so eine Idee würde kein Mensch kommen. Gott wird Mensch? In keiner Religion oder religiösen Fantasie ist Gott jemals Mensch geworden. Freiwillig Mensch geworden. Ein Gott erniedrigt sich doch nicht freiwillig und kommt auf diese Erde. Und doch ist es wahr. Denn Gottes Wort macht die Erhabenheit Christi sehr deutlich. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er, also Jesus Christus, als er in der Gestalt Gottes war oder existiert. Die Gestalt hier hat nichts mit Ähnlichkeit zu tun, ja, ich sehe ihm vielleicht ein bisschen ähnlich, sondern mit exakter Gleichheit. Mit Gleichheit und dem Fakt, dass sich das niemals, niemals ändern wird. Jesus Christus war Gott, ist Gott und wird Gott sein. Christus war Gott gleich. Er war und ist wie Gott. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, vollkommen perfekt. Er ist Gott. Und so lesen wir im Kolosserbrief ebenfalls etwas über Jesu Erhabenheit. Da heißt es, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel ist, was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus Christus ist Gott. Wenn Jesus Gott ist, von Ewigkeit her existiert und alles geschaffen hat, warum sollte er auf diese Erde kommen? Warum sollte er auf diese Welt kommen? Warum würde Gott auf diese Erde kommen, auf diesen kaputten Planeten, der sich alles selbst zuzuschreiben hat, weil er gegen Gott rebelliert? Warum würde Gott kommen? Wisst ihr, in Gott ist nichts Böses. Und als der Gott des Himmels und der Erde, als er diese Erde geschaffen hat, da war sie sehr gut. Doch gleich die ersten Menschen, Adam und Eva, wurden von der Schlange, von dem Teufel verführt und sie haben gegen Gott rebelliert. Gott hat die Menschen in einer Abhängigkeit zu sich geschaffen und doch versuchen wir Menschen bis heute, unabhängig von Gott zu leben. Wir Menschen versuchen bis heute unserem Leben einen Sinn zu geben, den uns aber nur Gott geben kann. Ihr Lieben, kein Friede dieser Welt, kein Friede dieser Welt wird dir Frieden geben. Sei es Sex, Alkohol, Drogen, Geld, Macht, Kontrolle, Angst, Isolation, gute Werke tun, Hilfsbereitschaft oder sonst etwas. Nichts davon wird deinem Leben je einen Sinn geben. Vielleicht zugegeben eine kurze Zeit lang, aber keinen tiefen Frieden. Die Menschen versuchen ihr Leben unabhängig von Gott zu leben. Sie verdrängen ihn und sie vergessen. Auch in der Weihnachtszeit. Und wir sind vergesslich. Ja, wir versuchen ständig, für uns selbst zu leben. Wir versuchen ständig, uns um uns selbst zu drehen. Aber das Streben nach Unabhängigkeit ist Rebellion gegen den Gott, der uns in Abhängigkeit geschaffen hat. Alles, was ich denke, was ich tue und was ich sage, was Gott nicht gefällt, ist inakzeptabel für Gott. Und das passiert ziemlich häufig. Wir lügen und wenn es nur in Gedanken ist, wir stehlen, wir fluchen, wir klagen und wenn es nur in Gedanken ist. Selbst unsere Geschenke können eine falsche Motivation, einen falschen Hintergedanken haben. Und wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann vergehen wahrscheinlich keine 10 Minuten, in denen wir nicht etwas tun, was Gott nicht gefällt. Und genau dort liegt das Problem. Genau dort liegt das Problem, wenn wir Weihnachten zu einer menschenzentrierten, zu einer konsumzentrierten Geschichte machen. Wenn wir Weihnachten zu einem Friede-Freude-Eierkuchen-Ereignis machen. Denn es geht nicht darum, wie gut der Mensch ist, weil er nicht ansatzweise gut sein kann, auch nicht zu Weihnachten. Wenn wir in Gottes Wort schauen, dann spricht Paulus genau diesen Punkt an. Da schreibt er an die Römer, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle. Hey, das schließt niemanden aus. Es gibt keinen, der den Standard, die Herrlichkeit, das Ziel, die Messlatte erreichen könnte, die Gott setzt. Keiner kommt an diesen Punkt, den Gott von ihm erlangt. Alle haben gesündigt und alle verfehlen die Herrlichkeit. Deshalb geht es in diesen Tagen nicht um uns, sondern um Gott. Gott ist es nicht egal, dass wir keine Chance haben, zu ihm zu kommen. Es ist ihm nicht egal, dass Menschen verloren gehen und ewig von ihm getrennt sein werden. Er hat uns erschaffen. Er hat uns erschaffen, er liebt uns, er liebt dich und mich und möchte uns durch Glauben von dieser Unzulänglichkeit, diese Herrlichkeit zu erreichen, befreien. Und weil wir das niemals aus eigener Kraft schaffen könnten, niemals aus eigener Kraft zu ihm kommen können, kommt er zu uns. Gott wurde arm für dich. Gott wurde arm für uns. Er hat sich erniedrigt. Das lesen wir in unseren Versen. Da heißt es, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, demütigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er entäußerte sich selbst. Das bedeutet, er legte einige seiner göttlichen Eigenschaften, seine Allgegenwärtigkeit zum Beispiel, für eine Zeit lang beiseite. Er wurde Mensch, schränkte sich ein und war dennoch Gott. 100% Mensch, und 100% Gott. Eine sehr schwer zu begreifende, eine schwer fassbare Vorstellung. Er wurde als ein Kind geboren. Wir haben es gehört. Die Tiere haben es gesagt, was damals im Stall passiert ist. Wir wurden in die Futterkrippe des, ja, wir wissen nicht, ob es des Esels war. Ja, wir wurden in die Futterkrippe gelegt. Und im Alten Testament heißt es, sein Name wird sein Immanuel, Gott mit uns. Gott wurde arm. Gott verließ die Herrlichkeit beim Vater. Christus verließ die Herrlichkeit beim Vater und wurde ein Sklave. Nicht nur, dass er Mensch wurde. Ja, wenn man sich vorstellt, dass Christus in einem großen Palast geboren wäre, wenn sofort 100 Diener bereitgestanden hätten, dann hätte man sich das vielleicht noch ansatzweise vorstellen können. Aber nein, Christus kommt als Sklave. Als Sklave, und so kommt er von der höchsten Höhe in die tiefste Tiefe. Warum wurde er Mensch? Nun, seine Mission war es, am Kreuz stellvertretend für die Sünde, für die Schuld, für all das, was wir sagen, denken, tun, das Gott nicht gefällt, das nicht Gottes Maßstab, Gottes Ziel, Gottes Messlatte entspricht, zu sterben. Christus, das perfekte Opfer, der in perfekter Gerechtigkeit, Gerechtigkeit vor Gott wohlgemerkt, ohne einen Fehler für uns am Kreuz gestorben ist. Es kann niemals Sündenvergebung ohne Blutvergießen geschehen. Und dazu braucht es das perfekte Opfer. Das bedeutet, Christus hat nie etwas gedacht, gesagt oder getan, was Gott nicht gefällt. Er und sein Vater waren und sind eins. Christus hat in völliger Gerechtigkeit gelebt. Und er möchte uns, er möchte dir, er möchte mir diese Gerechtigkeit geben, weil wir niemals in der Lage sein werden, diese Gerechtigkeit zu erreichen. Warum nahm er es auf sich, sich als Mensch in einigen seiner Eigenschaften einzuschränken und als Sklave am Kreuz für mich, um mich zu sterben? Auch das können wir in Gottes Wort nachlesen. Aber bevor wir da hinkommen, lasst uns einmal mehr schauen, was der Mensch verdient hat. Auch in der Weihnachtszeit. Vorhin haben wir gelesen, dass wir alle gesündigt haben. Dass wir alle die Messlatte, das Ziel, die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten, verfehlt haben. Und genauso wie es einen Lohn für die Arbeit gibt, die wir tun, gibt es einen Lohn für die Sünde. Gibt es einen Lohn für die Dinge, die Gott nicht gefallen. Gott sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das ist nicht der Tod, der uns nach 80, 70, ich weiß nicht wie viele Jahren hier erwartet, sondern das ist der ewige Tod. Das ewige Getrenntsein von Gott. Oh ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Der ewige Tod, die Hölle, oder das ewige Leben, der Himmel. Es gibt kein Stadium des Nichts. Es gibt keine Reinkarnation, sondern nur Ewigkeit. Der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Aber Gott liebt uns Menschen doch, hast du vorhin gesagt. Ja? Und genau deshalb ist er Mensch geworden. Einmal mehr Gottes Wort, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Und noch ein Vers, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das haben wir gesungen. Gott wurde arm für dich. Gott wurde arm für mich. Gott wurde arm für uns. In unserem Text an die Philipper heißt es, er demütigt sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, Ja, zum Tod am Kreuz. Gottes Ziel, Christi Ziel auf dieser Erde, war es, am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Stellvertretend für die Menschen zu sterben, die daran glauben, dass er für sie sterben musste. Wer an Christus glaubt, wird errettet werden. Dass sie nicht verloren gehen, wenn sie an ihn glauben. Leute, Christus bietet dir, Christus bietet uns seine Gerechtigkeit an. Er hat unsere Schuld mit seinem Tod bezahlt. Wenn wir diese Gerechtigkeit annehmen, wenn wir sie annehmen, dann leben wir. Wenn wir sie nicht annehmen, dann sterben wir. Stell dir vor, du hast ein todkrankes Herz und weißt genau, dass du nur noch 2 Tage zu leben hast. Ziemlich beängstigend, dieser Gedanke. Jetzt kommt irgendjemand daher und sagt, du kannst mein Herz haben. Hey, mein Herz ist topfit. Ich bin Sportler, du kannst mein gesundes Herz haben. Und ich nehme dafür dein Herz. Was passiert nach dieser Transplantation? Wer lebt, wer stirbt? Der gekommen ist, wird sterben. Und ich werde ein gesundes, ein gutes Herz haben. Wow, du lebst und du stirbst jetzt für mich, damit ich leben kann? Warum? Die Antwort wird sein, weil dich diese Person selbstlos liebt. Deshalb ist Christus gestorben. Er hat den Lohn der Sünde, dieses Todbringende, diesen ewigen Tod, auf sich genommen, indem er an unserer, an deiner und an meiner Stelle gestorben ist. Er hat sein Leben gedemütigt und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und so geht dieser Vers, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber noch weiter. Da heißt es weiter, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Christus ist auf diese Erde gekommen, um uns ewiges Leben zu ermöglichen. Um uns zu ermöglichen, dass wir seine Gerechtigkeit bekommen, ist er zu uns gekommen, ist als Mensch gewandelt, hat sich erniedrigt, als Mensch gerecht vor Gott gelebt. Und er lädt dich zu dieser Gerechtigkeit, zu dieser göttlichen Gerechtigkeit ein. Christus hat uns einen Zugang zu Gott geschaffen. Ein Zugang, den wir niemals aus eigener Kraft erreichen könnten. Niemals und niemand, kein Muslim, kein Hindu, kein Atheist, kein Katholik, kein Esoteriker, noch irgendein religiöser Mensch oder Gutmensch kann sich jemals einen Zugang zum Himmel erarbeiten. Gott musste das wirken. Gott musste uns einen Zugang schaffen und dafür hat er in der Nacht von Bethlehem den Grundstein gelegt. Den Grundstein gelegt, als er Mensch wurde. Die Geburt, sein Leben und Sterben sind das, und jetzt hört mir gut zu, das bedeutendste Ereignis, nicht nur der Weihnachtsgeschichte, sondern der Weltgeschichte. Und diese Geschichte, die gipfelte im Kreuz. Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha trug Gott unsere Sünde. Unsere Rettung ist nun da. Das haben wir gesungen. Deine Rettung ist nun da. Auch du wirst eines Tages sterben und vor Gott stehen. Er, der Allmächtige, der Schöpfer, wird dir dann entweder sagen, dass er dich nicht kennt, die Hölle, die ewige Verdammnis, das ewige Getrenntsein von Gott ist dein Ziel, oder er wird dir sagen, dass er dich kennt, dass du geglaubt hast, dann ist das ewige Leben, der Himmel, ewige Gemeinschaft mit Gott dein Ziel. Jetzt meinst du sagen, aber ich habe mich doch niemals dafür entschieden, getrennt von Gott zu sein. Ich habe vorhin gesagt, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt, die uns nach dem Tod erwarten. Hölle und Himmel. Gott wurde Mensch, um uns einen Zugang zu schaffen. Das heißt auch, dass wer diesen Zugang nicht nutzt, nicht wahrnimmt, dass Christus für seine Schuld gestorben ist, nicht daran glaubt, bereits eine Entscheidung gegen Gott getroffen hat. Und mit dieser Entscheidung kommen wir alle auf die Welt. Wir haben eine Entscheidung gegen Gott getroffen, wenn du sie nicht für ihn getroffen hast. Und das wird den ewigen Tod zur Folge haben. Das Johannesevangelium macht das deutlich. Da heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Johannes 3, Vers 18. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Gott musste Mensch werden, um dieses Gericht durch Glauben aufzuheben. Uns dieses Gericht durch unseren Glauben an ihn zu ersparen. Wer glaubt, das heißt, wer kompromisslos darauf vertraut, dass Christus für seine Sünde gestorben ist, und wer Christus als seinen Herrn und Retter annimmt, der sich gedemütigt hat, um auf der Erde zu sterben, der wird ewiges Leben haben. Der wird nicht gerichtet werden. Christus als Herrn und Retter annehmen? Aber er ist am Kreuz gestorben, oder nicht? Ja, ist er. Aber er ist am dritten Tag auferstanden. Und an seine Auferstehung erinnern wir uns an Ostern. Christus hat durch seine Auferstehung aus den Toten, den Tod besiegt, uns seine Gerechtigkeit ermöglicht und er ist jetzt erhöht. Der dritte Aspekt in unserem Abschnitt. Ja, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht. Es gibt nichts, was höher ist als Christus. Es gibt nichts, was seiner Macht und seiner Herrlichkeit entgehen könnte. Mit seiner Auferstehung ist er zurück in den Himmel mit seiner Himmelfahrt. Und so ist er der Allmächtige, der Allwissende, der allumfassende Gott, Herr der Herren und König der Könige. Seht ihr, Weihnachten ist mehr als Jesus als Baby in der Krippe. Christus ist gestorben, stellvertretend für mich, für dich gestorben. Christus, Gott als Mensch, hat auf dieser Erde gelebt und dabei nicht einmal gesündigt, nicht einmal etwas falsch gemacht. Er, dieser Sohn Gottes, Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz gestorben und er ist am dritten Tag auferstanden und ist nun gekrönt mit Herrlichkeit und mit Macht. Diese Macht und Herrschaft geht so weit, dass nichts und niemand ihn nicht anerkennen wird. Jedes Knie wird sich beugen. Jedes Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde, so heißt es im Text. Und an dieser Stelle, selbst wenn du in Rebellion zu Gott lebst, wirst du eines Tages deine Knie vor Christus beugen. Wenn du daran glaubst, wirst du deine Knie eines Tages vor Christus beugen. Selbst der Teufel muss seine Knie vor Christus beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ob du das in diesem Leben willst oder nicht. An Weihnachten geht es nicht um eine friedliche Gemeinschaft, geht es nicht primär um Geschenke, die wir uns machen, sondern es geht um Gott. An Weihnachten wünscht man sich Weltfriede. Die Engel haben gesagt, Friede auf Erden. Was haben sie vorher gesagt? Herrlichkeit Gott in der Höhe oder Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Es geht um Gott. Es geht um Jesus Christus, der Mensch wurde, damit wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Gott ist Mensch geworden, weil er die Welt so sehr liebt. Er hat einige seiner Eigenschaften eingeschränkt, sich gedemütigt und kam in einem stinkenden Stall zur Welt. Die ersten, die ihn angebetet haben, waren keine Diener, keine Hausmädchen, sondern Hirten vom Feld. Die unterste Gesellschaftsschicht in der damaligen Zeit. Es wurde von Anfang an versucht, ihn zu töten. Der Teufel wollte nicht, dass Gott siegt, aber Gott ist Sieger. Und eines Tages wird sich jeder vor ihm beugen müssen. Auch du, ob du willst oder nicht. Gott ist Mensch geworden, weil er dich so sehr liebt. Und weil er nicht will, dass du ewig von ihm getrennt bist. Der Prediger Theo Lehmann, ein begnadigter, ein gottliebender Prediger, der sehr aktiv war in der ehemaligen DDR, hat einmal Folgendes gesagt. Ich fasse es mit eigenen Worten zusammen. Diese Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Gott wurde Mensch, weil er sich entschieden hat, uns zu lieben. Unsere Antwort darauf ist es, entweder mit den Schultern zu zucken und wegzulaufen oder diese Liebe anzunehmen und zu erwidern. Zuckst du mit den Schultern darüber, dass Gott Mensch wurde? Dass er Mensch wurde, weil er dich so sehr liebt? Dass er dich so sehr liebt, dass er sich selbst am Kreuz für dich hingegeben hat, um am Kreuz zu sterben? Ist es dir egal? Zuckst du mit den Schultern, läufst weg? Dann möchte ich nicht nur, dann muss ich dir an dieser Stelle klar und deutlich sagen, dass dein Ende das ewige Getrenntsein von Gott sein wird. Das Ende, wenn du stirbst und das Leben nach dem Tod kommt, wenn du vor Gott stehst und deine Knie sowieso vor ihm beugst, dein Ende wird in der ewigen Hölle, im ewigen Getrenntsein sein. Es ist der schrecklichste Ort, an dem unvorstellbare Qualen sein werden. Was du tun musst, wenn du die Liebe Gottes erwidern willst? Du musst sterben. Sterben, um zu leben. Du musst dein eigenes Leben aufgeben und Christus als deinen Herrn und Retter, als deinen Meister und König stellvertretend für dich leben lassen. Er hat dich so sehr geliebt, dass er für dich gestorben ist. Und so müssen wir sterben, um zu leben. Bekenne deine Schuld, bekenne deine Sünde, kehre um und gib Jesus, gib Christus dein Leben. Christus, der Erhabene, hat sich erniedrigt. Er, der Schöpfer des Universums, hat sich klein gemacht, wurde arm für uns, wurde arm für dich, wurde arm für mich, um am Kreuz für dich und für mich zu sterben. Er ist am dritten Tag auferstanden und ist nun der erhöhte König. Der erhöhte König der Könige, der erhöhte Herr der Herren, Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass er Christus ist. Und zu diesen Knien, ob du es wahrhaben willst oder nicht, gehören auch deine Knie. Jedes Knie. Du kannst sie jetzt aus Liebe zu Christus beugen. Das Geschenk, das er macht, durch deinen Glauben, durch dein Vertrauen annehmen. Oder du kannst sie später beugen, wenn du keine andere Wahl mehr hast. Und wenn du erkennst und bekennst, dass Christus der Herr ist. Und das Ganze wird zur Ehre Gottes geschehen. Später beugen heißt, es ist zu spät. Eines Tages vor Gott zu stehen und sich dann auf die Knie zu werfen, heißt, es ist zu spät. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. An Weihnachten geht es um Gott, nicht den Menschen. Weihnachten ist ein gottzentriertes Fest. Wir erinnern uns daran, dass Gott Mensch wurde und den Tod besiegt hat. Wenn du glaubst, dass Christus dein Herr und Retter ist, dann hast du allen Grund zur Freude, auch in diesen Tagen. Für dich ist Christus der Retter, für diejenigen, die nicht glauben, der Richter. Für dich ist Jesus ein Freund, für die anderen ein Feind. An Weihnachten geht es um Gott. Gott wurde arm für uns. Amen.